Surkamp Audio.
Meine erste Frage wäre so ein 1000-Seiten-Projekt, das macht man ja nicht aus einer Laune raus und so nebenbei, sondern ich kann mir vorstellen, dass Sie da schon eine ganze Weile mit schwanger gehen und dass das vielleicht gereift ist als Projekt. Und vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie Sie dazu kamen, wann sich das rauskristallisiert hat und wie sich es vielleicht im Laufe der Arbeit auch noch verändert hat.
Aus der beschriebenen Welt stamme ich, aber komme nicht dorthin. Die erste Idee, dass das was ist oder was sein könnte, kam zu einem der üblichen oder dort üblichen Weihnachtsspaziergänge. Also es gibt die Welt, wenn auch nicht so wie im Buch. Und es gibt auch diese schmiedeeisernen ornamentierten Tore. Und vor einem, die Figur kommt hier vor, habe ich damals so als Junge von vielleicht 13, 14 Jahren gestanden und dachte mir, das ist so merkwürdig märchenhaft, das gibt es doch gar nicht. Da drüber weht eine rote Fahne und hier unten ist ein Märchen. Wie kommt das zusammen? Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass hier was ist, was mich beschäftigen würde. Dann blieb das lange zurück oder es traten andere Dinge vor, Studium, Armee auch, die Arbeit danach. Und gearbeitet regelmäßig dran habe ich ab 2005 im Frühjahr. Und es gab 3 bis 4 Kapitel schon vorher, die älter waren. Das ist im Wesentlichen der Arbeitsprozess am Buch gewesen.
Und es war gleich klar, das wird ein großer Epochenroman der untergehenden DDR.
Das wäre viel zu vermessen und ich glaube, es war gar nicht klar. Am Anfang stand die Geschichte eines 40-jährigen Mannes, also nicht meine eigene, gar nicht, sondern die des hier vorkommenden Menno Rode, der ein biografisches Vorbild hat, der mir viel erzählt hat. Dieses Erzählen oder Weltberichten ist ein Charakteristikum dieses merkwürdigen Bürgertums dort oben. Das ist das merkwürdig deshalb, weil es es eigentlich hätte gar nicht geben sollen oder dürfen. Es hat sich aber dennoch gehalten. Und aus den Erzählungen von früher halt, aber auch nicht nur von früher, sondern aus Welten, die mir nicht bekannt waren, hat sich so dieses Schichtenprinzip oder dieses Weltentdeckerprinzip oder Weltentwicklungsprinzip ergeben. Wobei mir beim Schreiben am Anfang heißt ersten 100 Seiten, schon klar wurde, dass es länger wird. Also der Ton ist einfach, das wird keine Kurzgeschichte. So knackig ist das nicht, sondern das lädt aus, das will zeigen, das will nicht behaupten, das will darstellen. Und das habe ich gespürt nach 100 Seiten, waren nicht alle tot, sondern die kamen erst mal zu Hause an. Da dachte ich mir, das wird nicht so schnell vorbei sein.
Es ist jetzt interessant, dass Sie sagen, zuerst stand eigentlich dieser Menno Rode im Mittelpunkt. Das ist der Onkel von Christian und ich denke, jetzt empfindet man ja eigentlich Christian als Hauptfigur. Und diese Frage nach dem Biografischen mögen Autoren ja immer besonders gerne, aber ich glaube, sie lässt sich nicht so ganz vermeiden. Jetzt in dem Fall, Sie haben es ja auch schon angeschnitten, ich hätte gedacht, der Christian ist Ihnen eigentlich viel näher als einer, der dann Medizin studiert und zur NVA kommt. Und hätte gedacht, das ist eigentlich die Figur, die näher am Autor dran ist.
Das habe ich auch gedacht, aber es war ein Irrtum. Das habe ich gelernt. Ja, das Buch war für mich, der erste Teil heißt die pädagogische Provinz. Das war es für mich auch, ein Pädagogikum. Und zwar eben deshalb, weil ich der Meinung war, dass der Eigenerlebensstoff derjenige sei, den man am problemlosesten in Text bringen kann. Und ich musste lernen, dass das ein Irrtum ist. Es gibt Armeeszenen in dem Buch drin, bei der Nationalen Volksarmee, die aus eigenem Erleben gespeist sind. Dennoch aber war es für mich am schwierigsten, das aufzurufen. Merkwürdigerweise. Ich hätte gedacht, der hat viel mit mir zu tun und musste lernen, dass das eine eigene Figur ist, der ich genauso auf die Spur zu kommen hatte wie den anderen.
Vielleicht kann man auch nochmal über den Ort sprechen. Dresden, das hat jetzt wahrscheinlich auch mehr oder weniger autobiografische Gründe, warum das gerade ausgerechnet in Dresden spielt, aber es ist sicherlich auch es motiviert ja sehr viel der Handlung, der Ort, an dem das Ganze spielt.
Ja, Dresden, das ist, ich glaube, das Buch wäre an einem anderen Ort kaum möglich gewesen. Also Leipzig vielleicht noch, wobei Leipzig einen anderen Charakter hat. Das ist kaufmännischer. Dresden ist musischer. Aber unter dieser Weichheit ist auch viel Härte dabei. Das wird gern übersehen. Und Dresden hatte eine Sonderstellung in der damaligen Zeit. Ich vermeide ein bisschen das Wort DDR. Das kann ich selber nicht so wissen. Ich kenne die Spätzeit ganz gut aus eigenem Erleben, aber was DDR ist, das ist, da bin ich lieber vorsichtig. Also es hatte, aber das habe ich schon gemerkt, eine Sonderstellung insofern, weil sich diese Welt des Turms, eben der Aussprachen, der Hausmusik, des Bücherlesens, des genauen Eingehens auf Humanismusbegriffe oder Dinge dort erhalten konnte. Aber nur deshalb, weil es keine Rolle spielte. Also auf salopp gesprochen, Dresden war egal. Das brachte touristisches Geld, störte wenig, Fernsehempfang war auch gestört. Was wollen die da schon? Und wenn es niemandem was passt, kann er ja ausreisen. Also es hatte eine merkwürdige, ja, Abseitsstellung, ein bisschen dornröschenhaft, das spielt auch eine Rolle hier drin, das Dornröschen. Und es schlief in einen Schlaf, der nicht gerecht war. Also nicht gerecht, dass das nicht darf, aber es war kein Schlaf der Gerechten, diesen Sinn. Und Dresden als literarischer Ort, ich habe immer empfunden, dass es keiner ist. Es ist zwar ein Ort für Literatur, in dem Sinn, dass es was, eine Welt bieten kann, es kann eine Weltaufbietung betreiben. Aber Literatur ist dort seit Erich Kästner, es gibt Martin Raschken, die Kolonne und die Expressionisten, aber das hatte nie einen solchen Stellenwert wie Literatur in Berlin beispielsweise oder eben in Leipzig. Weder als Verlagsort noch als Zuhause für Literaten und solche, die es werden wollen.
Jetzt haben wir uns heute Nachmittag ein bisschen über das Schreiben unterhalten und Uwe Tellkamp hat mir da eine sehr interessante Geschichte erzählt, die mit dem ersten und dem letzten Satz des Buches zusammenhängt. Vielleicht ist es auch ein ganz gutes Annäherungsverfahren an die 1000 Seiten, wenn wir sozusagen von beiden Enden mal kurz reinstochern. Und ja, erzählen Sie mal die
Ja,
Geschichte.
ich habe mir natürlich auch was überlegt und habe mir so Gedanken gemacht, was Sie eventuell erwarten könnten, was ich erwarte. Und ich dachte mir so, naja, Sie haben ja 1000 Seiten und was will der eigentlich? Der kann, also die Ärzte, da gibt es einen saloppen Spruch, der kann sein Wasser nicht halten. Etwa so. Und wie arbeite ich, dachte ich mir, sagt mehr als lange biografische Erklärung. Dazu den ersten und den letzten Satz. Der erste Satz hieß: Unter den tief herabhängenden Zweigen eines Apfelbaums tauchten die Ausläufer des Turms auf. Und als Christian aus dem Schatten der schneelastigen Äste trat, sah die Lichter in den Bergflanken schwimmen. Nun hatte ich einen etwas hanebüchenen Traum, hat sich so zugetragen am Gründonnerstag letzte Woche. Und zwar ist mir da, bitte lachen Sie nicht, ist mir Anton Tschechow erschienen. Ob Sie es glauben oder nicht. Und der, ich saß dort in einem. Ja, tatsächlich, das ist merkwürdig. Ich saß in einem Schulraum, in einem russischen, richtigen, schäbigen, russisch nach Kreide riechenden Schulraum. Das war im Traum drin. Und da sagte mir, guck dir diesen ersten Satz an. Was willst du damit? Unter, aha, also Höllenmetapher, unter, da will er was. Den tief herabhängenden Zweigen. Herabhängt heißt doch, warum tief? Du willst mir was sagen, Bedeutungshubern. Eines Apfelbaums, oh, Apfelbaum, Frucht der Sünde, Paradiesapfel, Eresapfel. Was machst du? Tauchten die Ausläufer des Turms auf. Sie tauchen auf. Gut, Vineta-Metapher, Versunkenheit, Geschichte aus einem versunkenen Land. Dann hat er das Ding an die Tafel geschrieben, ich lüge nicht, und hat das komplett durchgestrichen. Hat gesagt, ich mache es genauso wie bei mir sind alle ersten Sätze gestrichen. Jetzt guckst du dir den zweiten Satz an. Der zweite Satz heißt: Die elektrischen Zitronen aus dem VIB Narva, mit denen der Baum dekoriert war, hatten einen Defekt, flackerten hin und wieder auf und löschten die Silhouette Dresdens. Der Baum, viel zurückhaltender, viel strahlungskräftiger, nicht so eindeutig, kommt alles noch mit den Äpfeln. Die elektrischen Zitronen, die Hesperidenfrüchte, aber elektrifiziert sind sie, im Winter, aus dem VIB Narva. Das heißt, volkseigener Betrieb, wir wissen etwa, wo wir sind. Und löschten, dann hieß es noch weiter, und löschten die hinter ihnen liegende Silhouette Dresdens. Na, die können die Silhouette nur dann löschen, wenn sie hinter ihnen ist. Und sie löschten dann die Silhouette. Warum dann? In dem Moment, wo sie aufflackern, löschen sie sie. Also lass das dann raus. Sie löschten die Silhouette Dresdens. Der Ort ist auch da. Dass da was vorangegangen sein muss, spürt man. Und deswegen dachte ich mir, wäre das ein besserer erster Satz. Und der letzte Satz hieß, Punkt, Punkt, Punkt. Aber dann auf einmal schlugen die Uhren, schlugen den 9. November, Deutschland einig Vaterland, schlugen ans Brandenburger Tor, Doppelpunkt, die Mauer fiel. Da sagte dann der Lehrmeister, das ist übers Knie gebrochen. Hier wisst du viel zu viel und hier will ein Buch zu Ende kommen. Das ist wirklich mit einem Klammerbeutel hier gepudert und abgebrochen. Mach mal den Doppelpunkt, die Mauer fiel weg und siehe da, schlugen ans Brandenburger Tor, dass da Risse drin sind, weiß man schon, was danach kam auch. Und dass sich das ganze hermetistische Ding öffnet, das merkt man dann auch. Und die Mauer fiel, ist überflüssig. Das kann man überlassen. End mit dem Doppelpunkt. Und ich glaube, das war eine gute Lösung.
Suhrkamp Audio.